Ja, wieder mal genial ausgesucht von unseren Musikern. Das Lied bringt so die Message schon gleich auf den Punkt. Könnte die Überschrift der Predigt sein: Gott ist ein Freudeschenker und kein Sklaventreiber. Und wenn es er doch bei euch rüberkommt irgendwo mal als Sklaventreiber und nicht als Freudeschenker, dann ist es ziemlich sicher kein christlicher Gottesdienst, auch wenn was Christliches draußen dran stehen sollte. Also Sklaven, nicht Sklaventreiber, sondern Freudeschenker. Der Predigttext, der ist aus dem Brief, aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus. Und Paulus schreibt sozusagen als Mentor an seinen Schüler. Und schreibt mal nochmal richtig auf, was ihm zentral wichtig ist, was der Timotheus mitnehmen soll in seinen Leitungsdienst für das Volk Gottes. Paulus hat den Timotheus entdeckt. Er hat ihn berufen, er hat ihn aufgebaut, er hat ihn angeleitet. Und er will ihm nicht nur Lehren weitergeben, irgendwelche Theorie, sondern Paulus hat ihm vorgelebt, wie man Apostel, wie man Leiter im Reich Gottes ist. Es geht beim christlichen Glauben um Existenzvermittlung, nicht nur um Kopfwissen. Paulus kann sagen, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Jesus wird transparent, wird sichtbar durch das Leben seiner Leute. Und deshalb schreibt der Timotheus jetzt, wie er zu Jesus gefunden hat und wie er ihm heute nachfolgt. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12 und die folgenden Verse, ihr könnt mitlesen. Paulus schreibt, ich danke dem Messias Jesus, dem Christus Jesus, unserem Herrn, denn er hat mich stark gemacht. Er hat mich als vertrauenswürdig angesehen, er hat mich in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt habe und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich im Unglauben nicht wusste, was ich tat. Überfließend war die Gnade. Überfließend war die Gnade. Da ist das drin, dieser Freudenschenker, dieser Schuldvergeber. Die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Dem König der Zeitalter aber, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wir sehen hier so einen Einblick in das Herz von Paulus, in seine Glaubensbiografie. Und manche, wenn die so die Paulusbriefe lesen, dann sagen sie, hey, was geht mich das an, was so ein jüdischer Rabbi vor 2000 Jahren aufgeschrieben hat über Gott? Das hat doch nichts mit mir zu tun. Und später dann Martin Luther, der sich auf Paulus beruft, der mit seinen Schuldkomplexen, das ist doch nicht mein Problem. Aber das ist ein Irrtum. Im Weg, den Gott mit Paulus gegangen ist, leuchtet etwas auf, was für alle Menschen, für jeden von uns wichtig ist, weil Gott diesen Weg auch mit uns geht. Was Paulus mit Jesus erlebt hat, ist nicht nur vergangen und individuell, sondern es ist für alle Menschen wichtig, solange die Erde steht. Es geht auch um mich und dich. Paulus hat eine Lebenswende erlebt, die Jesus auch mit uns vollziehen will. Vom Leben aus dem eigenen, aus der eigenen Kraft, aus dem eigenen Gutsein, aus dem eigenen Tollsein, aus dem eigenen Toll vor andere dastehen, zum Leben aus der Gnade, aus dem, was Gott dir schenkt, was er mit dir macht. Das ist ein Weg, den jeder Mensch gehen muss, wenn er zu Gott gehören will durch Jesus, wenn er zu Jesus gehören will. So wie Paulus gelebt hat, bevor er sich zu Jesus gewendet hat, bevor er Christ wurde, so leben wir natürlicherweise alle, nämlich in der Selbstrechtfertigung und Selbstbestimmung. Wir wollen selber Chef in unserem Leben sein, wir wollen uns selber vor anderen präsentieren und zeigen, wer wir sind. Dabei spielt Gott und Religion vielleicht auch schon vorher eine Rolle in unserem Leben. Bei Paulus war das auch so. Religion spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Aber er lebte aus dem, was er selber vor Menschen und Gott dargestellt hat. Eine wichtige Stelle ist Philipper 3, Vers 9, wo er das beschreibt. Er sagt, ich habe versucht, meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist ein Schlüsselsatz, denn das versuchen wir alle. Aus eigener Kraft gut dazustehen vor uns selber, vor anderen Menschen und vor Gott. Ich habe versucht, meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Denn es gibt eins im Leben, das brauchen Menschen mehr als Essen und Trinken. Und das ist, dass wir gesagt bekommen, du bist gewollt. Es ist wichtig, dass es dich gibt. Du bist mir recht. Das meint Rechtfertigung. Dass es dich gibt, ist gut und wichtig und richtig. Wir hungern alle Menschen auf dieser Erde, hungern und dürsten nach diesem Ja, das unsere Existenz, unser Dasein bejaht. Und Kinder, wenn die das nicht kriegen, da gab es grausame Experimente schon im Mittelalter, die wurden körperlich versorgt mit Essen und Trinken, aber niemand hat ihnen diese Liebe, dieses Ja geschenkt und die sind elendlich gestorben. Und so ist das immer noch. Wenn du dieses Ja nicht kriegst von Gott oder den Menschen, dann wirst du innerlich todkrank und Menschen nehmen sich das Leben, weil sie dieses Ja nicht bekommen. Und Menschen tun alles, um dieses Ja von anderen oder von Gott zu kriegen. Sie vollbringen Höchstleistungen, um geliebt und anerkannt zu werden. Boris Becker hat gesagt, der jetzt gerade seine Pokale versteigert, ja, der hat mal gesagt, ich würde Ratten fressen, um Wimbledon zu gewinnen. Er hat Sport benutzt, um dieses Ja zu kriegen, um toll zu sein vor anderen, um Anerkennung zu kriegen. Das ist Leben aus dem eigenen Selbstrechtfertigung. Du machst es vielleicht nicht mit Tennis, aber jeder benutzt andere Wege. Menschen bringen die größten Opfer, um von Göttern oder Menschen diese Anerkennung zu kriegen. Bis dahin, dass Leute sich in die Luft sprengen dafür, weil sie meinen, damit endlich diese Bejahung von diesem Gott zu bekommen, den sie mehr brauchen, dieses Jahr, das sie mehr brauchen als ihr eigenes Leben. Und deshalb treffen Paulus und Luther voll ins Schwarze, wenn sie sagen, Rechtfertigung ist die Menschheitsfrage. Sobald ein Mensch geboren ist, bis zum letzten Atemzug, ist das die wichtigste Frage. Bin ich geliebt? Habe ich ein Recht zu existieren? Ist da jemand, der Ja zu mir Ja sagt? Gibt es da jemand, der wirklich ganz und gar zu mir Ja sagt? Manche suchen das dann in Beziehungen und sind enttäuscht und verbrannt, wenn ihr Partner ihnen das nicht geben kann. Die Antwort, die Menschen auf diese Existenzfrage bekommen, ist gewöhnlich, die funktioniert gewöhnlich immer nach einem Muster, nach dem Wenn-Dann-Muster. Wenn du das und das machst, dann bist du wertvoll und geliebt. Man könnte es das Prinzip der bedingten Bejahung nennen. So funktioniert diese Welt. Das Judentum, wenn du die Tora hältst, wenn du dich anstrengst, die Gebote zu halten, dann nimmt dich Gott am Ende vielleicht an. Oder die postmoderne Wellnessreligion, wenn du ein Hipsterbart hast, wenn du einen gestylten Body hast, ja, wenn du mit MacBook unterm Arm rumläufst und mit coolem Outfit und coolem Bike, so ein cooles wie ich habe, so von Rotorbikes gestylt, ja, aus Leipzig, ja, dann darfst du dazugehören. Ja, wenn dann. Ganz cool. Oder der Islam, wenn du die 5 Pflichten erfüllst, wenn du den Ramadan hältst, dann vielleicht sagt Allah am Ende Ja zu dir. Niemand kann es wissen, Allah bindet sich an nichts und niemand. Oder die Religion der politischen Korrektheit. Das begegnet mir heute auch sehr, dass bestimmte Überzeugungen, die ja vielleicht gar nicht falsch sind, dass die so ideologisch überhöht werden. Ja? Wenn du vegan lebst oder klimagerecht, wenn du die hippen politischen Überzeugungen hast und die korrekten Begriffe verwendest, dann gehörst du dazu. Und wenn du andere Meinungen hast, dann wirst du sozial ausgegrenzt, dann bist du sozial tot. Ja? Wenn dann. Bei Paulus lief es über den jüdischen Weg der Gesetzesbefolgung. Aber im Grunde ändert sich immer nur die Verpackung. In 10 Jahren ist wieder eine andere Verpackung. Das Prinzip ist immer das gleiche. Du bekommst dieses Ja, die Annahme, wenn du den aktuellen Regeln folgst und dich ihnen unterwirfst. Bejahung um den Preis der Unterwerfung. Wenn du dich unterwirfst, dann wirst du bejaht. So tickt diese Welt. Und gerade im Uni-Kontext hier in Jena ist das auch so. So werden wir alle konditioniert, schon auf der Schule. Du bist, was du leistest. Und wer die Leistung nicht bringt, der wird gnadenlos aussortiert. Und die Versuchung ist für uns, die wir es schaffen, die wir ein Abi haben, ja, zum Teil, oder irgendwie einen Beruf haben, wo man Geld für kriegt oder so wie ich, ja, die Versuchung ist, dass wir Gemeinde genauso aufbauen. Und dass bei uns in der Gemeinde auch die Coolen und die Schönen und die Smarten oben auf sind und die anderen aussortiert werden. Deshalb habe ich mich über Maxens Gebet beim Aufwendleitungsteam so richtig gefreut, weil er dafür gebetet hat, dass wir nicht so ticken, dass das bei uns anders ist. Denn bei Jesus war das total anders. Er hat das System gesprengt. Gemeinde sprengt heute noch das gnadenlose Leistungssystem. Schluss mit diesem grausamen Leben, mit der Sklaverei der bedingten Bejahung. Menschen werden zu Sklaven eines Systems, das sie mit vorenthaltener Bejahung erpresst, konform macht und manipuliert. Und auch Kirche ist schon so ein System gewesen und kann so ein System werden. Gerade die strahlenden, tollen Gemeinden, wo alles super läuft, kann so ein gnadenloses System sein. Der Sklavenhalter Gott, nicht der Freudeschenker. Damit ist jetzt Schluss. Seit Karfreitag am Kreuz, seit 1517, wo Martin Luther die Gnade neu entdeckt hat. Jesus hat uns frei gemacht vom Fluch des Gesetzes. Frei von diesen ungeschriebenen Gesetzen der Konformität. Er hat alles für uns getan, als er rief, es ist vollbracht. Das ist bedingungslose Bejahung. Bedingungslose Bejahung hat Gott für dich. Das gibt's nirgendwo sonst auf der Welt. In keiner Religion, in keinem Gesellschaftssystem. Etwas total Neues. Eine echte Revolution. Rechtfertigung aus Gnade. Gott sagt, du bist mir recht. Du bist mir lieb. Du bist mir wichtig. Egal, was du leistest oder was du falsch machst. Paulus hat das entdeckt, Martin Luther hat das wiederentdeckt. Die Sklaverei der bedingten Bejahung ist vorbei. Du musst weder Gott noch Menschen irgendwas beweisen, dass du wertvoll bist, dass du liebenswürdig bist. Du musst dich keinem System mehr unterwerfen. Du musst nicht mehr konform sein, du kannst gegen den Strom schwimmen. Gott sagt bedingungslos Ja zu dir, weil Jesus für dich eintritt. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Diese Werke des Sklavenhalterlebens. In Apostelgeschichte 9 wird beschrieben, wie Paulus das wirklich schlagartig, subito conversio, plötzliche Bekehrung, klar geworden ist. Jesus macht manchmal krasse Sachen mit krassen Typen. Und Paulus war so ein krasser Typ. Da hat Jesus auch was ganz Radikales gemacht. Er hat mal kurz die Decke weggezogen, die uns von der unsichtbaren Welt trennt. Und dann hat Paulus einen Moment lang den auferstandenen Jesus gesehen, so wie er heute da ist, in der Herrlichkeit Gottes. Und da war er tagelang blind. So viel Licht und Herrlichkeit hat er da gesehen. Und da hat er in einem Augenblick gecheckt, es geht gar nicht um meine Leistung. Es geht nicht um meine Taten, um meine Konformität mit dem Gesetz. Er hat den Gekreuzigten ins Rechtgesetz gesehen. Er hat gesehen, der ist jetzt der Herr der Welt. Und er hing da nicht für seine eigene Schuld, weil er was falsch gemacht hat, sondern er wurde verurteilt für dich und mich. Aus Liebe zu mir wurde er damals verurteilt am Kreuz. Und jetzt ist er der Herr der Welt und ich brauche nicht mehr um Anerkennung zu kämpfen. Ich bekomme sie allein aus Gnade geschenkt, im Vertrauen auf diesen gekreuzigten, lebendigen Jesus. Und so ist Paulus ein anderer Mensch geworden durch die Gnade. Vers 14, überfließend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus möglich ist. Solche Liebe und Freude, wie sie bei Jesus zu finden ist, ist in einem Leben als Sklave nie zu finden. Deshalb singen auch die Christen auf der ganzen Erde, das ist Leuten mal aufgefallen, auch Leute, die mal so verschiedene Religionen durchgetestet haben. Das findest du woanders nicht. Wo kommt das her, dass die alle singen? Wo du hinkommst, wo ich war, in Peru, oben auf den Anden, über 4000 Meter und in der Wüste, arabischen Wüste, ja, überall singen die Christen, ist doch irre, ja. Und Paulus sagt im Rückblick auf sein altes Leben, ich war der größte Sünder. Ich habe Gottes Volk, den Leib Christi, misshandelt. Damit, dass ich die Gemeinde verfolgt habe, habe ich ihn selber verfolgt, der in seinem Leib lebendig ist. Ich habe aus meinem eigenen Stolz gut sein wollen und nicht aus dem Geschenken, aus der Gnade gelebt. All mein bisheriges Leistungsleben, all die Pokale und Urkunden und Diplome, die Paulus hatte, der war echt so ein Winner-Typ. Ja, der hatte das ganze Zimmer voll mit Pokalen und Urkunden, ja. Das ist, sagt er in Philipper 3, Vers 7, über all diese Erfolge sagt er, das ist alles Scheiße. Das ist tatsächlich das einzige Mal in der Bibel, Philipper 3, 7, das ist meistens etwas vornehmer übersetzt, aber das griechische Wort ist Scheiße. Das, was die Hunde hinter sich lassen und die Pferde. Philipper 3, 7. All diese Pokale, all diese Diplome, alle diese Doktortitel und Erfolge, das ist alles Scheiße. All diese Heldentaten, das vermeintlich Gute, das ich für Gott getan habe, das ist Scheiße, sobald es deiner Selbstrechtfertigung dient. Verstehst du das? Nicht an sich, sondern wenn du es benutzt, um selber toll dazustehen vor anderen Leuten, dein MacBook, all die tollen Sachen, mit denen du dich umgibst. Bevor ich zum Glauben kam, da hatte ich so eine Canon und die habe ich immer mit so einem großen Riemen getragen. Was finde ich, bin ich für ein cooler Fototyp, ja? Ich brauchte das und meine Nike-Sneakers, die es in Deutschland noch gar nicht zu kaufen gibt, die ich aus den USA mitgebracht habe, ja? Das war Selbstrechtfertigung. Totale Scheiße, ja? Du brauchst das nicht mehr. Es ist wie in Mathe. Es kommt auf das Vorzeichen vor der Klammer an. Was du anziehst, wie du rumläufst, was du denkst, welche Meinungen du äußerst. Wenn das deiner Selbstdarstellung dient, wenn du noch aus dem eigenen lebst, dann ist es abstoßend, das ist eklig für Gott. Es ist totale Scheiße. Was nicht aus Glauben geht, ist Sünde. Auch wenn es an sich die tollste Sache der Welt wäre. Ja, wenn es eine Riesenhilfeleistung wäre, wenn du so der Diakonieheld wärst. Aber wenn du in dieses Leben eintrittst, in die Freiheit der Kinder Gottes, bekommt alles ein neues Vorzeichen. Vom Minus zum Plus. Und alles, was du dienst und tust, das brauchst du dann nicht mehr, um dich selber darzustellen, sondern es dient dem Lob Gottes. Es ist Worship, es ist Anbetung. Ein Musiker hier, der lange im Aufwind Musik gemacht hat, Steffen Peter, der hatte immer unter allen seinen E-Mails, so wie sagt man, als Signatur unten, Worship is not only about music, it's a lifestyle. Worship is not just music, it's a lifestyle. Fand ich gut. Was ich bin und tue, das brauche ich nicht mehr für meine Selbstrechtfertigung. Ich bin auch nicht mehr darauf angewiesen, vor Menschen und Gott gut dazustehen. Ich bin befreit von Menschenfurcht. Und was ich tue, das kommt aus freier Liebe. Die Gnade macht mich nicht faul, im Gegenteil, sie setzt mich richtig in Aktion, aber ohne Angst und Druck. Das war gestern, das war vor Jesus. Jetzt heißt es auch über dich, wie Paulus es hier in Vers 12 sagt, ich danke dem Messias Jesus, denn er hat mich stark gemacht. Er hat mir Vertrauen geschenkt. Er hat mich in den Dienst gestellt, dem König aller Zeitalter, der allein Gott ist, dem sei Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.